Heute zu Gast Norbert Neugierk, Kommandant der Altenhauser Feuerwehrkapellen. Wir sprechen über die Anfänge seiner Kapellen, wie seine Ideen entstehen und über seinen Vorgänger Karl Valentin. Aber auch, wie sich die Pandemie auf Live-Künstler auswirkt und wie ein altes Haus dabei hilft. Natürlich darf der Zeugling nicht fehlen, genauso wenig wie seine Lieblinge, die Franken. Und als Schmankerl verrät uns Norbert ein Geheimnis um seine schwarzen Zähne. Viel Spaß!
Servus und willkommen beim Oberpfalz-Echo-Podcast. Was macht eigentlich?
Ja, was macht eigentlich Norbert Neugierk, wenn er gerade nicht seine heruntergekommene Feuerwehrkapellen kommandiert? Servus Norbert.
Ja, servus Nick. Danke fürs Gespräch.
Ich habe mir heute gedacht, wir reden jetzt ganz normal ohne Rücksicht auf Fremdsprachige, wenn es dir auch recht ist.
Ja, ich will ab und zu mal wieder wegen ins... in so einer Zwischensprache verfallen, aber das ist ja wurscht. Fangen wir einfach mal an.
Fangen wir an. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist natürlich, was bist du jetzt eigentlich? Was ist deine Berufsbezeichnung? Bist du ein Kabarettist, ein Kommandant, ein Autor, Schauspieler, alles miteinander? Gar nichts so wirklich?
Also vor dem Fiskus bin ich freiberuflicher Unterhaltungskünstler. So haben wir mich eingestuft, was man immer darunter auch verstehen mag. Also ich habe mal ein Interview gesehen mit Max Rabe und da ist auch unten eingeblendet gewesen, Unterhaltungskünstler. Also scheint es so schlecht nicht zu sein, die Bezeichnung.
Okay. Und selber, also was siehst du die? Kabarettist? Ist das Treffende, was du machst?
Ja, also ich denke, also wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich, ich bin freiberuflicher Gaukler. Also ich versuche irgendwas zu machen auf der Bühne oder in Schrift und Reim und mit der Trompete oder mit meiner Kapelle, das die anderen interessiert oder das ein Publikum interessieren könnte.
Okay.
Weitest Sinne Gaukelei, ja. Also wir spießen alles auf, was daherkommt und versuchen halt auf uns aufmerksam zu machen. Rampensau.
Okay, naja gut, das ist ja der... Warst du das schon immer? Warst du schon immer sowas wie der Klassenclown oder die Rampensau im Kindergarten?
Also in der Schule hat sich ja sowas herauskristallisiert, dass ich so ein bisschen den Klassen-Kasper gemacht habe. Aber von Grund auf war ich sehr, sehr schüchtern. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, vor mehreren Leuten zu sprechen. Und ich vermute, dass ich mich vielleicht selbst Heilungsprozess gemacht habe, indem ich mich einfach in den Kommandanten verwandelt habe oder in andere Rollen einfach geschlüpft bin, um nicht ich selber zu sein und habe dann in dieser Figur, die ich da jeweils dargestellt habe, Sicherheit gewonnen und die habe ich dann wieder zurücktransportiert in meine eigene Person. Das war ein langer Prozess, also ich bin eigentlich von Grund auf sehr schüchtern.
Da merkt man halt nicht mehr so narrisch viel, gell? Also hat der Selbstheilungsprozess funktioniert quasi. Du bist ja jetzt trotzdem, du bist ja selber der Kommandant. Der Kommandant heißt ja Norbert Neugierk. War das bewusst so? Also, oder hat es einmal die Überlegung gegeben, so eine erfundene Figur zu nehmen? Kannst du eigenen Künstlernamen für den abgehäufteten Typen da dir einfallen lassen? Oder ist das so dein zweites inneres Ich irgendwie?
Ja, also er hat sicherlich natürlich auch Wesenszüge meiner Person. Ich kann mit Karl Valentin sehr viel anfangen. Wir haben in der Blaskapelle, ich habe bei den Neuhauser Baum 1972 angefangen, als Trompetenschüler, zuerst 2 Jahre Theorie und dann versucht, auf der Trompete weiterzukommen. Und wir haben also in der Kapelle immer sehr viele Sketche gemacht, Konzerte und haben das auch ein bisschen verbunden mit bunten Abenden und so. Und vor allem zur Faschingszeit haben wir Sketch gespielt und da ist mir halt immer verschiedene Rollen angetragen worden und unter anderem auch die Orchesterrolle von Karl Valentin haben wir mal gespielt und da habe ich also den Hauptdarsteller machen dürfen. Und so bin ich langsam in dieses Metier hineingewachsen, habe also gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass ich es liebe, wenn das Publikum auf mich schaut, wenn ich sozusagen das Publikum auch beeinflussen kann durch das, was ich sage, was ich mache, dass es sie wegschmeißen, dass es zum Lachen bringt. Ja, und irgendwie, also schnappt sie die heraus, am Faschingssamstag 1985 ist dann tatsächlich die Altenhauser Feuerwehrkapelle entstanden. Und ich bin in die Rolle des selbsternannten Kommandanten hineingeschlüpft und nicht mehr rausgekommen.
Und da bist heute noch drin. Karl Valentin war auch ein Stichwort, das ich mir aufgeschrieben habe. Ich meine, allein vom Gestell her, da ist eine gewisse Ähnlichkeit irgendwo vorhanden, gell? Aber auch von der ganzen Art. Ist das so ein Vorbild für dich? Also orientierst du an dem? Ich meine, der hat ja Sachen gemacht, das sind ja praktisch Vorbilder oder Klassiker für viele, die da irgendwie jetzt gaukeln.
Ja, also ich habe mich sehr intensiv mit seiner Person auseinandergesetzt und sehr viel über ihn gelesen und vieles oder einige Sketche gespielt. Und ich kann also mit diesen Dialogen und dieses irgendwas zum Exzess diskutieren und die Wortverdreherei, die Wortverglauberei und Glauberei und das das Wort heißt doch so, und also da kann ich sehr viel damit anfangen, das liegt mir irgendwie. Und das habe ich auch dann irgendwie auch in der Feuerwehrkappel mit verwurstet. Es gibt ja von Karl Valentin einen Sketch, der heißt Die Raubritter vor München, wo es immer so eine Wache raustritt und wieder verschwindet. Und da sind auch die ulkigsten Figuren dabei. Ein riesen langer Kerl, ein ganz kleiner, ein dicker, ein dünner. Also so dieses Panoptikum. Ja. Verschiedene Figuren, das war sicherlich auch so die Grundlage für die alten, also Feuerwehrkappeln, wobei wir das nie als eigentlich geplant hatten, das hat sich so ergeben. Also man kann so einen Haufen, kann man ja casten, das muss wachsen. Mhm.
Zum Valentin gibt es natürlich die Liesel Karlstadt, die fällt jetzt irgendwie. Ich habe keine Frau in eurer Kappeln, ist das Absicht, hält es keine aus bei euch oder wie ist das?
Ja, das rührt wahrscheinlich daher, weil wir haben alle gelernt in der Jugendklassenkapelle neu aus einem Baum, und die waren damals tatsächlich Baum, also Knaben. Es waren keine Mädchen zugelassen. Mittlerweile ist es Gott sei Dank anders. Aber ja, es ist halt so, und sie hat bisher noch keine angetragen, dass bei uns mitmachen möchte. Man weiß es nicht. Ja, momentan ist ja eh alles, liegt alles auf Eis, alles eingefroren. Mal schauen, was es weitergeht.
Ja, momentan ist ja alles anders. Kommen wir später auch noch drauf. Hast du eigentlich jemals einen gescheiten Beruf gelernt? Irgendwas Vernünftiges? Solides?
Man sollte es nicht glauben. Ja. Nachdem meine Eltern gesagt haben, mit Musik oder Theater, da kann man doch kein Geld verdienen, das kann man nebenbei machen. Das sind Spinnereien, das kannst du gerne nebenbei machen, aber du musst was Gescheites lernen. Und ich habe also Bürokaufmann gelernt und bin aufgewachsen in einem Unternehmen. Also mein Vater hat damals ein LKW- und Transportunternehmen gegründet mit Taxi, Linienbussen, Reisebussen, Erdbewegung, Nahverkehr mit LKWs. Und da bin ich halt so hineingewachsen, habe Bürokaufmann gelernt, 3 Jahre. Habe aber nebenbei Taxi gefahren, LKW gefahren, Hof zusammengekehrt, LKW, Ölwechsel gemacht, geschmiert. Nachts mit zwielichtigen Damen im Taxi rumgefahren, von A nach B, von B nach A. Ja, alles erwähnt, so Hansdampf in allen Gassen.
Okay, und du bist ja heute auch noch ein Stückchen, machst ja alles, was jetzt von Schauspielerei bis Kommandant, bis Buchautor, bis Redenschreiber irgendwo. Wenn man das alles
ja, so genau, Ghostwriter mache ich auch ab und zu, da kommt jemand zu mir und sagt, du, schreib mir mal für irgendeinen Anlass eine Laudatio in Reimform, das mache ich dann gern. Und manchmal, also zur Zeit ging ja ab und zu Videos, es kommen welche, die sagen, du kannst dir die Figur des Kommandanten eine Glückwunschbotschaft an irgendeine Person richten, und das mache ich dann auch. Also ich schreibe das dann speziell her. Dann mal Stichpunkte geben und versuche dann eine Laudatio zu verfassen, die sich speziell auf diesen Jubilar oder Jubilarin bezieht.
Ja, also auch nicht, was du selber auch vorträgst, sondern als Ghostwriter praktisch auch lieferst nur einen Text und irgendjemand anderes macht was damit.
Ja, das gibt's. Oder okay. Ich nehme ein Video auf, weil ich dann dem Betreffenden oder der betreffenden Person an dem speziellen Festtag vorgespielt wird.
Ja, ja, okay. Wie entstehen jetzt bei dir so Vorträge, Gedichte, irgendwie was? Bist du einer, der sich dann scharf nachdenkend in stille Kämmerlein sitzt und analysiert die Stichpunkte, die es da gibt, und dann kommt irgendwie was raus? Oder ist das eher sowas, wenn man sagt, naja, im Wirtshaus mit Unterstützung vom Stammtisch und vom Hochprozentigen vielleicht, da kommen die ein oder anderen Ideen, die man dann wieder einfließen lassen kann, wobei das natürlich jetzt auch was ist, was im letzten Jahr schwierig war.
Ja. Also früher war es tatsächlich so, dass wir uns zusammengesetzt haben und haben zum Beispiel für Nikolaus feiern in der Blaskapelle, haben wir zusammen Texte verfasst, die der Nikolaus dann vorgetragen hat. Also irgendwelche Huderler oder Ereignisse, die sich im Jahr zugetragen haben, im Vereinsgeschehen, haben wir dann miteinander so gemacht. Und mir sind mir ein bisschen mehr eingefallen, weil die anderen. Und irgendwann habe ich gesagt, du, das taugt mir nicht, das mache ich allein. Also ich habe dann die Reden komplett alleine verfasst. Und mittlerweile, es ist jetzt so, man sagt ja, der Geist weht, wo er will, also mittendrin fällt mir mal irgendwo was ein, zwei Zeilen oder was, das schreibe ich mir dann auf. Und versuche dann später, wenn ich mal Zeit habe, also ich habe so eine Datei, Einfälle und Fragmente heißt die Datei, da jeden Wortfetzen oder zwei Zeilen oder irgendwas, was mir so einfällt, schreibe ich da auf. Und wenn es dann daran geht, irgendwelche Texte zu verfassen, dann holen wir da diese Bausteine da raus und schauen mal, dass ich da das in eine Form bringe, wo es also irgendwann losgeht und irgendwann aufhört und auf eine Pointe rausläuft. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich halt klare Vorgaben bekomme, wenn wir jetzt, sollten wir also ein Abendprogramm machen, da sind in der Regel so zwei Zeitfenster drin, im ersten und im zweiten Teil, wo individuelle Texte auf den jeweiligen Auftrittsorten mit einfließen und da lernen wir vom Auftraggeber halt ein paar Stichpunkte geben. Ich möchte wissen, wer im Publikum ist, was spezielle Ereignisse sind in dieser Gemeinde, was ist der Anlass unseres Auftritts, ein Jubiläum von der Feuerwehr oder irgendwelche Sachen von der Feuerwehr, was schiefgegangen sind oder von Vereinsfesten, Schützenvereinen und wo wir schon überall waren oder halt auch Firmenjubiläen, die auch wo die Chefetage dann angeschossen wird. Also kriege ich ganz klar Stichpunkte und dann versuchen wir halt über diese Personen, ich werde mal ein, zwei Marotten mitliefern oder irgendwelche Charakteristika und dann versuche ich daraus irgendwie eine Rede zu machen, die aber damit reinpasst.
Aber das wächst alles auf deinem Mist und da gibt es ja keinen, der dann da nochmal als Sparringspartner dient oder sowas oder ist das singulär dein Bier, was da alles
passiert? Ja, im größten Teil muss ich verantworten. Wenn wir jetzt im Fernsehen sind oder so, dann liest meine Frau einmal. Ich sag dann, du, das kannst du sagen oder das sagst du lieber nicht. Und dann lese ich es meinen Kollegen vor in der Probe und da kommen dann so spontane Äußerungen. Da muss man gut aufpassen, wenn was so spontan so einfach in den Raum schmeißen. Da sind oft ganz gute Sachen dabei, weil das kommt ohne, dass du groß darüber nachdenken. Da kann man das eine oder andere dann noch mit einbauen und dann wird auch oft einmal gerungen drum, wenn man sagt, können wir das so machen, nein, das ist zu unverständlich. Manchmal denke ich auch ums Eck, das ist für mich dann so ein Jahr und das, und du, das versteht kein Mensch, ja. Das weiß man nicht, was das meinst. Da musst du dich nochmal drüber setzen, das muss deutlicher machen. Also das ist ja fürs Fernsehen immer so ein gewisser Entscheidungsprozess, wo auch gerungen wird um die richtige Formulierung. Und wenn man es dann musikalisch unterfüttern könnte und was man für Gesangstexte macht und das ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Aber bei Abendprogrammen, da habe ich gar nicht die Zeit, dass ich das vorher groß mit meinen Leuten durchdiskutiere. Da gibt es ein feststehendes Programm und dieses Programm hat zwei Zeitfenster, zwei Lücken. Und dort füge ich meine individuellen Texte ein. Und meine Musikanten können mittlerweile auf Zuruf, wir haben so ein Portfolio von, was weiß ich, 30, 40, 50 Titeln, die auf Zuruf mehr oder weniger funktionieren und die immer irgendwo drauf passen und so, die kriegen dann ein kleines Zettel, da steht dann drum, stehen ja die Titel nacheinander drum. Und wenn ich dann im Vortrag den Text leicht anhebe, also mein zermülltes Manuskript, das ist das Zeichen für die Kapelle, also jetzt den Titel spielen und dann am nächsten. Und so läuft es.
Okay, also ihr seid ja jetzt seit 85 quasi benannt dann, in ähnlicher Besetzung.
Oder ja, also wie hat sich das verändert? Sind wir noch zu dritt, der Tuba-Spieler, der Rupert Beer, der Stefan Schricker am Horn und meine Wenigkeit, wir sind von allen Anfang an dabei. Dann die ersten Auftritte haben wir so zu fünft aus Jux und Heulerei absolviert. Dann haben wir die Besetzung mal ausgebaut auf acht Leute. Dann halt immer wer Zeit hat, WHZ-Orchester, wer hat Zeit. Und irgendwann waren wir dann auf einer festen Besetzung bei 9 Mann und jetzt sind wir seit 2006 in unveränderter Konstellation beieinander.
Okay, und eingespült, blind eingespült praktisch, wie du sagst, auf Zuruf klappt das dann?
Ja, also Momentan ist es ja so, dass wir schon, also wir sind am 22. Februar 2020 im Prinzregententheater München, haben wir unseren letzten Abendfüller absolviert. Und seit der Zeit haben wir nichts mehr gemacht. Wir können uns ja nicht treffen zum Proben, weil wir sind ja neu in Hausstände. Und also das, bis das jetzt wieder richtig läuft, das dauert schon Zeit lang.
Ja.
Aber wenn wir ständig unterwegs waren, da war das also einfach, ja, das ist im Schlaf abrufbar gewesen.
Ja, jetzt fällt es Höchheim ist wahrscheinlich auch für dich der Höhepunkt so im Jahr. Wie lange arbeitet man darauf hin, bis das steht? Geht das die letzten 4 Wochen oder ich meine, du wirst ja wahrscheinlich das ganze Jahr über schon irgendwas überlegen oder in deine Datei speichern, wo es jetzt irgendwie der Ministerpräsident oder so alles treibt. Aber wie viel Aufwand ist das dann so? Wo steckt da dahinter?
Naja, wenn man weiß, dass man da wieder hin muss oder hin darf, geht man das ganze Jahr damit schwanger. Und wir sind ja oft auf der Bühne und es passieren irgendwelche Sachen oder es fällt einem spontan irgendwas ein dazu zu dem Thema und oder dann sagen wir, du, das machen wir jetzt so, wir gehen da auf und spülen die Nummer, die streue ich mir ganz kurz in die Texte ein. Ich spülen nur ein Fragment aus der Nummer, dann sehe ich schon mal, wie das funktioniert, ob sie es auswendig können, ob es rhythmisch ein wenig funzt. Und dann sagen wir, du, das ist ein Ding für Fallsicherheit. Wenn man merkt dann schon, wie es von den Leuten ankommt, ob die Leute registrieren, ob das Publikum gefesselt ist, und dann sagt man, hey, genau, der Musiktitel, der passt gut, den kennen wir gut, da schreiben wir dann einen Text auf und dann wird das ganze Jahr über so ein bisschen so ausgebaut. Und dann sind wir irgendwann vor Fallsicherheit natürlich dann so weit, dass wir sagen, wir haben jetzt 4, 5 Musiktitel, da wissen wir, die funktionieren. Wir haben ein paar so Standardtexte, da wissen wir auch, die funktionieren. Und dann hängen wir halt dazwischen, hängen nur individuelle Texte ein, je nachdem, wer es im Publikum sitzt oder was gerade passiert ist in der Politik. Und dann versuchen wir uns so durchs Programm zu hangeln.
Okay. Jetzt ist ja das mit Veit Söchheim und die Franken so wenigstens gespielte Hassliebe irgendwo. Wer braucht denn da mehr? Also braucht die Altneuhauser Veit Söchheim mehr oder braucht Veit Söchheim mehr die Altneuhauser? Kann man das sagen?
Ja, das ist wie das Zündholz und die Reibefläche.
Okay.
Es gab ja ganz am Anfang, hat es ja Überlegungen gegeben. Wir haben ja seit 2000, 2001 hinter den Kulissen schon bei uns diskutiert. Die haben gewusst, dass es uns gibt. Und haben bloß nur ein Problem gehabt. Die haben gesagt, was machen wir denn? Die sind Oberpfälzer, das heißt fast nach den Franken. Und eigentlich passt ja das alles nicht. Und das habe ich schon ein wenig so mitgekriegt. Und dann hat es Überlegungen gegeben, man nimmt uns in einen fränkischen Fastnachtsverband auf und verkauft uns im Fernsehen als Franken. Da habe ich gesagt, nein, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, dann bleiben wir daheim. Ja. Und dann ist tatsächlich 2005 die Anfrage gekommen, ob wir 2006 in der Sendung mitwirken wollen. Und dann habe ich also richtig brutal auf Oberpfalz gemacht und einfach ja, rotzfrech den Ölverrat angegangen und die Franken und den ganzen Weihrauch da und die ganze Selbstbeweihräucherung. Und das ist dann eigentlich ganz gut angekommen und in anderen Regionen wird es sehr wohlwollend registriert, dass die Franken die Größe haben, sozusagen sich in ihr Highlight-Sendung das ganze Jahr über, sich irgendwelche so einen Störfaktor da einzuladen, der die anmacht, anmotzt. In Mainz, es gibt so ein Interview mit einem ehemaligen Fastnachtspräsidenten von Mainz, da gibt es ja auch so eine Hassliebe zwischen Mainz und Wiesbaden. Und der hat einmal gesagt, es wäre also unmöglich, dass in Mainz eine Wiesbadener Gruppe auftritt. Das ist überhaupt nicht, das ist außerhalb jeder Diskussion. Bloß alles hat in Franken geht das, dass hier die Oberpfälzer kommen und da eine offene Hose machen. Weil
naja, letztlich profitieren ja beide, oder? Also es ist super für Oberpfälzer und für Franken erst recht, weil.
Wenn die zwei Regionen sich hakeln, dann sagt vielleicht mal einer, also wir kriegen ja Zuschriften aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, dann sagt der mal einer vielleicht von Wien oder von Bern oder von Norderney, jetzt mal doch einmal Oberpfalz und Franken, ja, was haben die denn da miteinander? Jetzt muss ich mal schauen, was das ist. Und nimmt sein Atlas oder sein Landkarten oder Google und schaut einmal, ja, was sind denn die überhaupt? Und ja, und der eine oder andere fährt einmal durch von uns und sagt, jetzt muss ich doch einmal runterfahren und mal schauen, was die Verrückten daheim sind.
Sehr gut. Gibt es hier die Grenzen beim Humor? Ist das irgendwo, irgendwelche Sachen, die sagst, die mache ich jetzt wirklich nicht oder ist einfach, Ich meine, du hast ja teilweise auch derbe Geschichten drin und spitzt da gern hier und sowas. Ist der Humor sich selber Rechenschaft schuldig?
Ja, das ist halt immer die Frage. Es ist, ich habe irgendwie so den Eindruck, dass in den letzten Jahren die Gesellschaft immer dünnhäutiger wird. Es kann auch sein, dass wir irgendwann einmal, ja, dass unsere Art von Humor sich ein bisschen überlebt. Es könnte sein. Es ist schon mehrere Humoristen so gegangen oder Satirikern, dass irgendwie, ja, wir sind in einer gewissen Zeit aufgewachsen, wir haben gewisse Härte und ein bisschen was abbekommen. Und es kann sein, dass nachwachsende Generationen irgendwie dann nicht mehr so viel damit anfangen können. Oder dass denen das einfach zu derb ist. Ja, mag sein. Aber wir sind halt so, wenn wir sind. Und wenn unsere Zeit gekommen ist, dann wird es irgendwann mal vorbei sein. Aber das ist halt eine Gefühlssache. Ich denke mir, ja gut, das kann man dem Publikum schon zumuten. Es gibt immer irgendwelche Leute, die da so, so kann man das abonniert sagen und das kann man doch nicht machen. Und, aber solange das bloß Ränder sind von den Zuschauern, ist das in Ordnung. Weil wenn man ein großes Publikum hat, gibt es immer irgendwelche Leute, die mit irgendwelchen Passagen nicht einverstanden sind.
Ja, ja. Glaube ich. Und ist auch gut so sozusagen, wenn man einfach ist. Und wenn man zurückschaut, Valentin haben wir gerade schon gehabt, der ist jetzt schon 100 Jahre tot oder was. Ja. Das ist das Gleiche. Ich glaube nicht, dass sie das jemals überlebt. Vielleicht gibt es Strömungen in die eine oder andere Richtung, das mag schon sein, aber grundsätzlich ist sowas ja schon fast zeitlos. Ja, also Angst vor einem Shitstorm oder sowas gibt es quasi nicht.
Haben wir schon öfter mal gehabt, aber das ist mir eigentlich, ja. Gut, es ist natürlich halt leicht, einen Shitstorm abzubekommen, weil über die sozialen Netzwerke ist man klappt einen PC auf und schreibt in Facebook oder ins Gästebuch irgendeinen Kommentar rein. Früher war das so, da hat sich der hinsetzen müssen, hat einen Brief schreiben müssen und hat ihn in ein Kuvert kaufen müssen, hat einen frankiert und hat ihn weggeschickt mit der Post. Also das haben bloß wenige gemacht. Aber heute ist ja das gleich passiert. Ja, der sitzt hier und sagt, ihr seid die letzten Idioten und schreibt das halt ein. Noch dazu oft anonym, ja, oder unter einem Pseudonym. Aber das ist halt dann so. Ich sage immer, lieber eine Protestorgie als gar keine Reaktion.
Ja, das Schlimmste quasi, wenn es alle wurscht ist, was man macht.
Ja, ja.
Ja, verstehe. Jetzt haben wir ja aktuell Covid und Lockdown und alle möglichen Einschränkungen, die damit betroffen sind. Jetzt bist ja du da voll betroffen davon. Also natürlich mit deiner Kapelle. Du hast das gesagt, ihr habt seit Februar letztes Jahr irgendwie keinen Auftritt mehr gehabt. Du schauspielerst ja auch. Das ist ja auch, liegt ja auch still, da passiert ja nichts. Dann bist du auch nur bei OK-Ticket mit dabei, also so die größte, wichtigste Ticketplattform mindestens in der Oberpfalz. Das ist ja auch bloß in Anführungszeichen, aber mit Veranstaltungen halt Beschäftigte ja alle nicht stattfinden können.
Nicht stattfinden oder verschoben werden halt.
Ja.
Wir haben mit Verschiebungen zu tun. Wir haben also das Gott sei Dank schon vorab programmiert gehabt, dass man relativ einfach Veranstaltungen verschieben kann oder ersatzlos absagen kann oder den Vorverkauf einstweilen aussetzen kann, bis denn letztendlich klar ist, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden darf oder vielleicht mit 100 oder mit 200 Gästen, 150 oder 50 Gästen. Also da haben wir sehr viele Bausteine programmiert, weil wir halt den Vorteil haben, dass der Programmierer bei uns mit am Tisch sitzt und das alles innerhalb kürzester Zeit umsetzen kann. Ja, wir sind halt beschäftigt mit Verschiebungen, was das System anbelangt, und das ist natürlich auch kein großer Verdienst dabei, weil wir verdienen ja bloß, wenn der Veranstalter verdient. Und der Veranstalter verdient, wenn eine Veranstaltung erfolgreich durchführen kann. Das ist momentan nicht der Fall. Das Gleiche ist bei euch mehr. Also ich habe auch viele Veranstaltungen, entweder ersatzlos abgesagt, einmal verschoben, zweimal verschoben, das dritte Mal verschoben. Jetzt habe ich wieder eine, die habe ich, glaube ich, das vierte Mal verschoben. Das soll jetzt am 19. März 2022 stattfinden. Mal sehen, ich weiß es nicht. Also gut, ich bin in der komfortablen Situation, dass meine Altneuhauser alle einem geregelten Brotberuf nachgehen und die systemrelevant sind, im Gegensatz zu mir. Ja. Also den kommen wir durch, wir sind auf diese Einkünfte aus der Kapelle nicht angewiesen und ich bin immer der Jüngste, ich habe mein Haus ist abbezahlt und ich bin in der komfortablen Situation, dass ich halt eine Frau habe, die berufstätig ist, die ein bisschen Geld anbringt und ich komme irgendwie durch, aber ich bedauere sehr die jungen Kollegen, die zu 100% von ihrer Kunst leben, vielleicht nur Kinder haben, Haus gebaut haben und ja, Sänger sind oder Schauspieler und keinerlei Engagement haben. Also da bist du echt am Verzweifeln, weil es kommt nichts rein, aber dieses Hypothekendarlehen muss bedient werden, die Kinder brauchen in der Schule was. Ja, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Also ich bin froh, dass ich schon so alt bin. Hat mein Vater einmal gesagt, aber jetzt bin ich so weit, dass ich selber so.
Ja. Ich meine jetzt, das Finanzielle ist das eine, aber das andere ist ja jetzt, was ist ein Künstler ohne Publikum? Genau. Ich meine, du also machst Videos oder so, wie geht denn das ohne Resonanz quasi? Oder halt eine Resonanz über soziales Feedback irgendwann Stunden später? Ja. Geht das überhaupt?
Ich habe schon ab und zu mal so Livestreams gemacht, wenn ich bin jetzt kein Freund von diesen Livestream-Sachen, weil das mache ich immer bei meinem Techniker, beim Tobias Grünes, LTTG, in der Halle, die hat also total ausgefeiltes Equipment, alles da, Kamera und Pipapo mit Hintergrund, kann man alles wirklich einblenden. Aber und du weißt, es sind vielleicht 60, 70 oder 100 Leute sitzen irgendwo vor ihrem Rechner. Ich habe eine Weihnachtsfeier gehabt in Frankfurt am Main und da habe ich als Kommandant ein paar so Sachen vorgetragen, aber du kriegst halt nichts zurück.
Nein, das ist so schwierig, oder?
In einem leeren Raum, das ist schrecklich. Also wenn das die neue Normalität oder Abnormität wird, dann wäre ich auf. Also das hat nichts mit Performance.
Ja, einfach weil es fällt. Ich meine, ich kenne das, ich erzähle ab und zu einen Witz, da lacht auch nie jemand. Ich bin das gewohnt, für mich ging es, aber das glaube ich, dass das schwierig ist. Was treibst du dann am Ganzen durch? Also man sieht ja oft das Schicksal dahinter gar nicht so. Wer mich wahnsinnig reiht, das ist wahrscheinlich deine Frau, weil die wird jetzt den ganzen Tag um.
Oder ja, der geht schon mal arbeiten. Da ist schon mal ein Also nachdem ich ja in meinem Leben schon alles Mögliche gemacht habe, also mein Vater war ja ausgebildeter Maschinenschlosser von der Eisenbahn, der hat wirklich alles gekannt. Der hat sich mit Elektroinstallation, Schweißen, Mauern, also der hat alles gekannt. Und ich bin natürlich als Kind oder als 14-Jährige schon mit herangezogen worden. Ich habe an Autos rumgemurkst, ich habe mit der Mörtelmischmaschine Mörtel mischt und Steine raufgetragen und so weiter. Das kommt mir jetzt alles ein wenig zugute, weil meine Frau das Haus der Schwiegermutter übernommen hat und das ist so ungefähr 100, 150 Jahre alt. Und das liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Wien-Eschenbach. Und nachdem es von den Geschwistern meiner Frau niemand haben wollte, haben wir gesagt, gut, also wenn es keiner haben will, dann nehmen wir es mir. Und da bin ich jetzt dabei, das Ding zu sanieren. Das heißt, ich bin mit der Hütte und mit dem Boschhammer zugange, haue einen Putz unter, mache Handlanger beim Maurer. Ja, und machen wir da einen Gedanken, wie man was machen könnte. Ja, das ist eine gute Ablenkung. Und wenn ich wieder höre, dass die Politik wieder irgendwelche Maßnahmen verordnet hat, dann wenn man total durch den Strich gänge, weil überhaupt keinen Sinn drin sieht, dann gehe ich rein und tobe mich an meinem Heisel aus.
Jawohl, mit Hütti und Gehörschutz und dann
ist es wurscht. Steine schleppen, schwitzen, ja. Hast auch ein gutes Gefühl, fallst in die Falle, bist total fertig und dann hast du keine Zeit, über den ganzen Mist nachzudenken.
Gut, weil ich habe mir gedacht, vielleicht, jetzt hat er 4 Bücher geschrieben, vielleicht kommt er 15.
Ja, der Verlag sitzt schon da an dem Genick, ich soll schreiben, aber ich habe irgendwie keine Lust. Ich weiß nicht, über Corona und den ganzen Schwachsinn möchte ich nicht schreiben, weil das regt mich auf. Ich habe mal überlegt, ob ich nicht so, ja, ich habe ja auch, ich bin in Wurz aufgewachsen, Wurz, Gemeinde Büchersreuth, also ein kleines Dorf, und wurde auch Ministrant und hat verschiedene Sachen erlebt. Ob ich das jetzt einmal zu Papier bringe, weil wir haben einen sehr eigenartigen Pfarrer gehabt und also der Bruder war Mesner und da haben wir super Sachen erlebt. Und vielleicht bringe ich das einmal zu Papier, egal ob es jemand interessiert oder nicht, wenn der Verlag sagt, diese Schmarrn können wir nicht abdrucken, dann zumindest einmal für meine Kinder oder Enkel, die noch nicht vorhanden sind. Kinder schon, aber die Enkel sind noch nicht da.
Ja, das wird schon noch werden. Also ist Nummer 5 quasi, kommt irgendwann.
Ja, ich gehe schon mal irgendwann. Momentan hat das Haus Vorrang. Aber ja, mag sein, vielleicht schreibe ich mal wieder was.
Ja, beim 150 Jahre alten Haus kann das noch ein bisschen dauern.
Vielleicht bin ich ja irgendwo, so abschreiben kann im Dachgebälk, irgendwelche Schriften. Ja. Das kaufe ich dann als mein Zeug.
Ja, genau. Da ist das Copyright schon angelaufen, 150 Jahre. Jetzt bist du ja auch quasi Nummer 1 Zeugelbotschafter. Böse Zungen sagen zwar, du bist bloß dieser Botschafter, weil Diplomaten der Immunität genießen und deswegen der Strafzettel nicht zahlen musst. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber auch der Zeugel ist jetzt in einer schwierigen Situation. Weil das Entscheidende beim Zeugel ist ja auch nicht so sehr das Bier allein, sondern eigentlich die ganze Kultur irgendwie. Leute treffen, eng beieinander sitzen und ratschen und Blätter herin und das alles mit Abstand irgendwie kann man sich aber schwer vorstellen. Hinter Plexiglasscheiben oder so, das ist ja irgendwie nicht mehr Zeugel. Freilich kann man holen, aber das ist wie mit dem Wein im Urlaub, daheim schmeckt es dann doch irgendwie anders und nicht so. Wie kommt der Zeugel jetzt da durch? Also weniger, was wird sie nachher? Wird das nachher einfach wieder so sein, wie es vorher war, wenn das Ganze mal irgendwie um ist? Oder ändert sich da was? Hast du da eine Einschätzung?
Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also momentan sind ja viele, viele Leute, die haben sehr viel Angst, zum Teil auch ein bisschen überzogen. Also es ist eine gefährliche Erkrankung, das wollten wir nicht abstreiten, aber das ganze Leben ist lebensgefährlich, eine Autofahrt ist gefährlich, es kann überall was passieren. Gut, ob das mal wieder so wird, wie es vorher war, ich weiß es nicht. Als Zeugelbotschafter, da bin ich halt so hineingeschlittert. Ich habe, wenn wir im Fernsehen aufgetreten sind, haben wir gedacht, naja, jetzt musst du für den Oberpfalz ein wenig für deine Heimat was tun, machst ein wenig Werbung und sagst, ja gut, was ist das so ein einmaliges Produkt, ist der Zeuge. Echt, der Zeuge vom Kommunbrauer, dann haben wir diese Schutzgemeinschaft ins Leben gerufen, es ist die geschützte geografische Angabe mal beantragt worden. Und das ganze Zeug habe ich halt so mit begleitet, weil es mir einfach ein wenig am Herzen liegt. Und gut, ich bezeichne mich selber nicht als Zeugebotschafter. Ich bin halt bei der Schutzgemeinschaft als nicht stimmberechtigtes und förderndes Mitglied dabei. Gebe ab und zu meinen Senf ab zu irgendwas, wenn ich gefragt werde. Und ansonsten fahren wir halt raus mit der Kapelle und sagen, wo wir her sind. Und sagen wir, dass es bei uns ein Zeuge gibt und dass es die Zeugekultur gibt. Wo man also einfach ohne Standesunterschied zusammenkommen kann, der Müllwerker sitzt neben dem Chefarzt und der Milliardär sitzt neben dem Hartz-IV-Empfänger ohne Ansehen. Der Person kann man sich zusammensetzen und es folgt ein reger Austausch. Es gibt keine Reservierungen. Das Bier und die Brotzeiten haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann sich jeder leisten. Das ist natürlich, ich sage mal, ein Klebstoff, die das Sozialgefüge der Gesellschaft zusammenhält. Das ist ja momentan alles am Auseinanderfallen. Ja, und wenn wir im Mitmenschen bloß mal eine zweibeinige Infektionsquelle sehen, dann kommen wir mit unserer Gesellschaft einmal am Ende. Also das kann jetzt sein. Ich hoffe, dass das alles wieder schnell wieder in die Gänge kommt. Aber es wird eine gewisse Zeit dauern. Es wird Leute geben, die nirgends mehr hingehen, weil sie Angst haben, dass sie sich den Tod holen. Ich weiß es nicht. Also das ist halt alles ein bisschen momentan am Prüfstand. Man wird sehen.
Ja. Jetzt unabhängig von Covid, ich meine, der Zeugel war ja boomt ohne Ende, es gibt immer mehr Stuben, woanders machen wieder Kommunalbrauhäuser auf oder es wird mehr braut. Die Stuben werden größer, immer mehr, das höher, schneller, weiter. Ist das gut für einen Zeugel oder ist das einfach eine normale Entwicklung?
Naja, was erfolgreich ist, wird kopiert. Und da sind immer irgendwelche Leute dabei, die da die Dollarzeichen in den Augen haben. Und deswegen haben wir ja diese Schutzgemeinschaft gegründet, echter Zeuge vom Kommunbrauer, aber also besagt, dass derjenige, der unter diesem Zeichen ausschenkt, dass dieser Kommunbrauer ist, er braut in einem Kommunbrauhaus, er macht das üblicherweise im Nebenerwerb und schenkt am eigenen Haus aus. Das Bier vergehrt auch am eigenen Hause. Ja, das ist eigentlich der Ursprung, das ist das Original, ja. Dass dann kleine Brauereien aufspringen, auch vielleicht größere Brauereien und plötzlich ein Zeugelbrauer, ja, wir haben es versucht zu verhindern, es ist uns nicht ganz gelungen. Aber Qualität ist das Wichtigste und dass der Wirt auch das gern macht. Wenn er Hobby wird, das ja die meisten Zeuge da sind, das alle 4 Wochen macht, dann freut er sich von einem Schankwochenende aufs nächste, das in 4 Wochen Distanz entfernt liegt, dann freut er sich drauf. Ja? Das ist nicht einer, der das alle Tag macht. Also das merkt man einfach, wenn man reingeht, auf der freut er dann den Gästen. Und wenn das natürlich, wenn das jetzt ein Franchise-Unternehmen wären und ein Zeuge McDrive oder sowas, das geht an der Sache vorbei, aber man wird es nie ganz verhindern können. Es gibt immer irgendwelche Leute, die halt Geschäfte machen wollen. Ist ja in Ordnung, wenn jemand eine Idee entwickelt und damit Geld verdienen will. Aber das Original ist halt echt erzeugt vom Kommunenbrauer, aus dem Kommunenbrauhaus und von einem Kommunenbrauer im eigenen Haus und in der Schankstube zum Ausschank gebracht.
Ja, und jetzt gibt es die anderen, die sagen, man könnte ja den Zeugel als Oberpfälzer Nationalgetränk oder was auch immer ja noch viel besser vermarkten. Also man könnte ja da jetzt richtig was draus machen. Ist das dann gut aus deiner Sicht, wenn es die originale Kommunenbrauer machen, wenn die Qualität stimmt, wenn der Wirt das noch gern macht?
Ja, dann wird es halt, das wird an der Quantität scheitern, weil wenn ich das richtig vermarkten will, dann muss ich große Supermarktketten vielleicht beliefern und das bringt der Kommunenbrauhaus gar nicht her. Also wenn das jemand machen will, dann muss man eine professionelle Brauanlage haben und
also man ja, vielleicht eher den Zeugel Tourismus, also es weniger als Bier zu verkaufen, weil das Bier ist ja für sich bloß ein, also Mai ist halt ein anderes Bier, weil die Kultur ist ja das, was aus meiner Sicht ausmacht.
Ja, es hat halt immer zwei Seiten. Also man sieht ja an Venedig, das ist jetzt ein hoher Vergleich, aber was Overtourism ist, wenn die Einheimischen flüchten, wenn die Fremden kommen, auf der anderen Seite brauchen sie Touristen, weil sie sonst nichts haben, ja. Und das ist halt schwierig, den Spagat zu schaffen zwischen Kommerz. Es muss was für den sein, wenn sie irgendwer, muss ich das rechnen ein wenig, und auf der anderen Seite eine gesunde Verteilung, und dass das Produkt dann nicht ständig verfügbar ist. Ja, das ist ja dieser Spagat, da ist jeder persönlich gefordert, der damit zu tun hat, dass man das so mag, dass auch die Einheimischen auch verkraften können.
Ja, das Gesunde ist wahrscheinlich das, was wichtig ist, ja. Jetzt haben wir die Rivalität mit den Franken schon gehabt, unabhängig von der Abgrenzung zu diesem Volksstamm. Was macht jetzt ein Oberpfälzer aus für die? Was sind so die typischen Geschichten?
Naja, was macht ein Oberpfälzer aus? Ich merke halt, dass die Oberpfälzer, die Altbayern allgemein, sind einfach härter im Nehmen. Das merkt man ja an den so am Oktoberfest oder an den alten Gesteinzelsängern, die gewachsene Kultur, die sind einfach härter, direkter, und der Franke ist ein bisschen so zurückhaltender, wegen vorne, und möchte immer ein bisschen so, ja, gut ausschauen, gut wegkommen. Also wir nehmen uns ja gewöhnlich selber auf die Schippe und der Oberpfälzer brummt umeinander und ist ein wenig wortkarg, auch nicht so gleich zugänglich für alles. Franken sind ein wenig anders, wobei sich das auch vermischt. Ja. Es gibt dort auch sehr schrullige Typen bei den Franken und bei uns auch. Ja, aber das so eine Definition, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist ein Individuum. Also, aber es gibt halt so Verhaltensauffälligkeiten, die man halt humoristisch ein wenig aufspießen kann.
Ja. Das ist ja eh das, was du sagst, immer das Besondere halt. Haben die Oberpfälzer trotzdem heute anders Selbstbewusstsein, wie vielleicht vor 30 Jahren oder so? Merkst du da was?
Ja,
ich oder bist denk, du zu sehr drin, dass das Innenperspektive das gar nicht so einschätzen kannst?
Nein, ich denke schon. Also ich denke, dass viele jetzt die Vorzüge des Landlebens kennengelernt haben. Dass man von der Haustiasse geht und man ist im Grünen. Man hat Wanderwege da und wir haben auch Global Players, also einfach Firmen, die weltweit unterwegs sind, die zu Oberpfalz stehen und die den Oberpfälzer Menschenschlag schätzen, der ja fleißig ist und standorttreu ist, genügsam ist und auch treu ist, treu zur Firma bleibt. Ja, also ich denke, dass der Oberpfälzer schon gehörig wieder an Selbstbewusstsein gewonnen hat, weil er einfach sieht, dass wir sind in der Mitte Europas, wir haben also vom Wienischen Bachhaus, ich fahre 220 Kilometer nach Würzburg, ich fahre 220 oder 230 Kilometer nach Prag, ich bin 240 Kilometer Entfernung ist Dresden, München, also wir sind eigentlich in der Mitte, ja. Also eine Vorhang bröckelt immer mehr und ich hoffe, dass sie das mal ganz auflöst. Und ja, also wir haben keinen Grund, da irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Bei uns ist es super und die Region boomt.
Absolut, kann man was unterstreichen. Wir kommen langsam auf ein Ende. Wie ist das denn bei dir? Pläne für die Zukunft? Wie machst du weiter? Machst du das ewig weiter? Gibt es einen Nachfolger? Kann man sowas überhaupt? Kann der Kommandant Version 2 haben? Wie schaut es denn da aus?
Ich weiß es nicht. Also da, eins zu eins das nachzumachen, was ich mache, das kann man wahrscheinlich gar nicht. Das erwähnt man jetzt den eigenen Stempel da aufdrücken. Ich habe da keine Antwort drauf. Weiß ich nicht. Ne? Also ich will es nicht ewig machen. Bin ja nicht mehr der Jüngste. Und ja, mal sehen, was kommt.
Lust auf die Zukunft.
Es ist, wie sich ja der Sinn für Humor in der Gesellschaft ein wenig ändern. Wie gesagt, wo ich gerade schon mal erläutert habe oder meine Gedanken geäußert habe, es kann sein, dass diese Art einfach mal überkommen ist. Dann kommt was anderes. Also jede Zeit bringt da ihre Gaukler und Humoristen und Satiriker hervor.
Okay, aber für die nächsten Jahre ist auf jeden Fall nur gut gesorgt.
Solange man es verheeren will, ja. Wenn wir mal wieder jemals wieder auftreten sollten, dann
kommt schon wieder.
Wird schon wieder in Fahrt kommen.
Das kommt schon wieder. Ich hätte noch eine letzte Frage, nämlich meine Tochter wollte wissen, wie kriegt denn der DC so schwarz? Ob das ein E-Ding ist oder mit was du das machst? Ja. Ein paar Kollegen. Das kommen natürlich aus die Nähkästchen-Geheimnisse, gell, ganz zum Schluss.
Also es gibt ein handelsübliches Zahnschwarz. Das Beste, wir haben alles ausprobiert, das Kryolan Berlin, das ist ein Make-up, speziell für Make-up, Theater-Make-up spezialisierter Laden. Das ist das Beste, das schaut aus wie ein Nageljack, ist in einem Fläschchen drin, Lebensmittel echt und man stirbt da nicht draußen. Wir verwenden das jetzt seit 1985, haben noch keine sonderlichen Ausfälle gehabt. Vielleicht kommt da das Haarausfall ein wenig beschleunigt, ich weiß es nicht. Da laufen Langzeitstudien. Und, Zahnschwarz von Kryolan und auftragen, kurz hecheln, da ist fest und dann kratzt man es wieder weg und man schaut wieder so jung aus wie ich.
Ja, wunderbar. Kann man jetzt im Podcast schlecht sehen, aber ich sehe die, ich kann es bestätigen, also wahnsinnig jung. Jawohl, super Neuwert. Ich glaube, die Zeiten waren schon mal spaßiger, das wissen wir, umso wichtiger sind so Leute wie du, die auch da ihren Humor nicht verlieren. Dankeschön für deine Zeit. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder mal in echt. Ein bisschen am Zug.
Ja.
Herbert,
Dankeschön. Vielen Dank für den Erfolg und Grüße an alle Hörer.
Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonnier doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.